Moderne Techniken im Kampf gegen den Krebs können jedoch mittlerweile schon beeindruckende Heilungsraten erzielen. Und genau darüber sprechen wir gleich anschließend in meiner Sendung. Und das mit sehr interessanten Gästen. Also bleiben Sie am besten gleich dran. In wenigen Minuten geht es los. Wer die Diagnose Krebs bekommt, der ist erst einmal geschockt. Egal, ob sie bei einer Routineuntersuchung gestellt wird oder die Patienten bereits Beschwerden hatten. Auf eine Tumorerkrankung ist kaum jemand gefasst. Trotz 400.000 Neuerkrankungen jedes Jahr ist kein Krebs wie der andere. Jeder Patient hat individuelle Symptome und reagiert anders auf Therapien und Medikamente. Wird die Tumorerkrankung jedoch früh erkannt, lassen sich heutzutage schon alleine mit modernster Präzisionstechnik in der Strahlentherapie bei vielen Krebsformen enorme Heilungserfolge erzielen. Und das ist unser Thema heute. Neue Wege in der modernen Krebstherapie und das mit diesen Gästen. Der Onkologe und Hämatologe Dr. Johannes Kern, Internist Karl-Heinz Höffel, beide leitende Ärzte der inneren Abteilung hier im Krankenhaus Freilassing und der Chefarzt der Strahlentherapie und Radioonkologie im Klinikum Traunstein, Dr. Thomas Auberger. Und für Sie am Mikrofon Christiane Stute. Ja, Herr Dr. Höffel, in der Todesursachenstatistik rangieren Krebserkrankungen immer noch auf Platz 2 nach Herz-Kreislauf. Und bei beiden Geschlechtern ist der Darmkrebs nach wie vor die zweithäufigste Krebsdiagnose. Welche aktuellen Möglichkeiten gibt es denn in der Darmkrebsvorsorge, übrigens auch Ihr Fachgebiet, wenn ich nicht irre?
Prinzipiell stehen zur Darmkrebsvorsorge verschiedene diagnostische Verfahren zur Verfügung. Goldstandard ist nach wie vor die Darmspiegelung. Es gibt heute aber auch computertomografische oder kernspintomografische Verfahren einer sogenannten virtuellen Darmspiegelung. Diese Verfahren haben gegenüber der echten Darmspiegelung zwei ganz relevante Nachteile. Wir wissen heute sehr genau, dass Darmkrebs aus gutartigen Vorstufen, sogenannten Darmpolypen, entsteht. Wenn es also gelingt, Darmpolypen zu diagnostizieren und auch komplett abzutragen, so kann Darmkrebs gar nicht erst entstehen. Selbstverständlich kann ein bildgebendes Verfahren wie die virtuelle Koloskopie relativ sicher Polypen größer 5 mm zeigen, diese aber natürlich nicht abtragen, sodass dann tatsächlich auch noch eine zusätzliche echte Darmspiegelung zur Polypenabtragung notwendig wäre. Außerdem liegt die Nachweisgrenze von Polypen bei der echten Darmspiegelung bei ca. 1 bis 2 mm Größe. Man kann also sehr früh schon kleinste Polypchen diagnostizieren und entsprechend auch abtragen.
Was glauben Sie, ist denn nach wie vor die größte Hemmschwelle, warum die Menschen nicht zur Darmspiegelung bzw. die Vorsorge gehen?
Nun, die Patienten scheuen sicherlich Schmerzen, die sie von einer solchen Untersuchung erwarten. Es ist sicher auch eine Hemmschwelle, sich letztendlich mit bloßem Hintern dem Arzt oder Therapeuten zu präsentieren für eine solche Spiegelung. Es ist eine Umgebung, in der wir versuchen, dem Patienten diese Untersuchung aber so angenehm wie möglich zu machen und damit versuchen, die Leute auch zur Darmspiegelung zu bewegen.
Und sicherlich ist auch diese Abführmaßnahmen, die sind auch bestimmt ein großes Problem für jeden.
Nach wie vor ein großes Problem, aber die Abführmaßnahmen sind auch für die virtuelle Darmspiegelung genauso notwendig.
Das erwähnten Sie ja schon, die sogenannte Kapselendoskopie. Wie funktioniert denn diese vielleicht nochmal ganz kurz und was sind Vor- und Nachteile?
Nun, die Kapselendoskopie ist ein Verfahren, das für ganz andere Erkrankungen entwickelt wurde. Für die Kapselendoskopie muss man eine Videokapsel verschlucken, die dann auf ihrem Weg durch den Magen-Darm-Trakt einen Film dreht, der dann danach ausgewertet werden kann. Und diese Untersuchung ist prinzipiell ganz speziellen Fragestellungen eher für die Dünndarmdiagnostik vorbehalten.
Der Magenkrebs zum Beispiel ist ja auch eine ganz besondere typische Art des Krebses, denn meist tauchen die Symptome erst im fortgeschrittenen Stadium auf. Welche sind denn hier erste Anzeichen, auf die man da achten sollte? Und was können in der Regel Auslöser dafür sein?
Nun, über die Auslöser des Magenkrebs wissen wir nicht sehr viel. Wir wissen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen im asiatischen Raum sehr viel häufiger Magenkrebs haben, was ableiten lässt, dass wahrscheinlich Ernährungsgewohnheiten eine Rolle spielen. Hier kann man aber den Patienten eigentlich keinen wirklichen Rat geben, wie sie sich zu ernähren haben. Sicherlich ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung für alle Krebsarten eher von Vorteil.
Die Erkennung von Magenfrühkarzinomen ist letztendlich tatsächlich auch bei symptomfreien Patienten nur durch eine Magenspiegelung zu machen. Die Frühkarzinome ganz besonders, aber auch die späteren fortgeschrittenen Magenkarzinome machen im Grunde kaum Symptomatik. Die Symptome können sehr unspezifisch sein, Oberbauchschmerzen, vielleicht eine gastrointestinale Blutung mit Auftreten von schwarzem Stuhlgang, vielleicht auch nur einfach unspezifische Unwohlsein oder auch Müdigkeit.
Wie wird die Diagnose gestellt und welche Therapiemöglichkeiten haben Sie da nochmal?
Die Diagnose wird durch die Magenspiegelung gestellt und wir haben in der Zwischenzeit sehr präzise Instrumente, die eine unglaublich hohe Bildqualität möglich machen, sodass auch früheste karzinomatöse Veränderungen schon diagnostiziert werden können. Die Diagnose ist zum einen das Sehen einer Veränderung, dann die Biopsie, das Entnehmen einer Gewebsprobe und die entsprechende histologische Aufarbeitung. Der Pathologe sagt uns dann, es handelt sich tatsächlich um ein Karzinom und er sagt uns auch, wie tief ist das Karzinom infiltriert.
Ja, und da machen wir nochmal eine kleine musikalische Unterbrechung, melden uns gleich zurück. Ja, und wir sind stehen geblieben bei dem Magenkrebs, zurück zu Musik und Medizin. Eine weitere neue und nicht chirurgische Behandlungsmethode basierend auf einer Magenspiegelung kommt ja aus Japan und betrifft das Magenfrühkarzinom, also auch eine Art von sehr frühem Krebs, die sogenannte Subcomucosa-Dissektion, helfen Sie mir, kurz genannt ESD. Was versteht man darunter?
Es handelt sich um die endoskopische Submucosa-Dissektion. Bedeutet, man kann heute die Darmwand sehr gezielt abtragen und kann Bereiche, in denen man vorher prinzipiell nur chirurgisch tätig sein konnte, auch endoskopisch erschließen. Man kann bis hin zum Stehenlassen der Magenaußenwand, wenn man die Magenwand mal in drei Schichten unterteilt, bis zum Stehenlassen der Magenaußenwand endoskopisch, also über ein Magenspiegelungsgerät, Bereiche abtragen, um diese dann einer histologischen Aufarbeitung zuzuführen und kann damit tatsächlich im Frühstadium Magenkrebs heilen.
Arbeiten Sie bereits damit?
Hier in Freilassing nicht möglich, weil die technischen Ausstattungen dafür nicht bestehen. Außerdem denke ich, sollten solche ganz neuen Therapieverfahren durchaus Zentren wie zum Beispiel Traunstein vorbehalten bleiben.
Und es gibt aber, wenn wir schon dabei sind, bei den neuen Verfahren gibt es ja auch ganz moderne neue Verfahren, wo Sie, glaube ich, auch schon bald damit arbeiten. Die sind welche?
Nun, die ganz neuesten Entwicklungen gehen in der Zwischenzeit dahin, dass die bisherigen sogenannten Schlüssellochoperationen, wie zum Beispiel die Entfernung von Gallenblase oder Blinddarm über nur sehr kleine, knopflochartige Schnitte, neuerdings sogar über vorhandene Körperöffnungen zu machen sind. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Model in Amerika sich heutzutage den Blinddarm über ein vaginal eingeführtes Gerät entfernen lassen kann, ohne dass also Narben am Bauch oder sonst wo zurückbleiben. Das hat zunächst mal kosmetische Gründe bei dem Model, hat aber sehr wichtige, tatsächlich ernstzunehmende Gründe auch. Und das sind eben die, dass wir wissen, dass jede Operation heute eben Flurschäden hinterlässt, die letztendlich durch Verwachsungen in Patienten unter Umständen langwierige Krankheitsprozesse wieder neu heraufbeschwören.
Nun ist aber die Früherkennung ja nicht nur der erste Schritt in der Diagnostik von Krebserkrankungen und unser Thema heute bezieht sich ja auch vor allem auf gezielte Therapieformen und da sind wir gleich auch richtig bei Ihnen, Herr Dr. Kern, angelangt. Sie schimpfen sich so schön Onkologe und Hämatologe. Was versteht man denn unter diesen Bezeichnungen?
Also Onkologie ist ganz grob gesagt die Lehre von den Krebserkrankungen und Hämatologie die der Bluterkrankungen. Heute werden dem Onkologen bei der Behandlung die soliden Tumore zugeordnet, also zum Beispiel Brustkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs. Und der Hämatologe beschäftigt sich mit den Bluterkrankungen, wozu gutartige Erkrankungen gehören, wie bestimmte Gerinnungsstörungen, aber genauso der Blutkrebs, also die Leukämie.
Welches sind denn die drei wichtigsten Standbeine, also Behandlungsformen zum Beispiel in der Onkologie?
Die Säulen der Behandlung haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Das sind immer noch die Operationen, meistens als erste Maßnahme, die Strahlentherapie und die medikamentöse Therapie. Nur ist es heute so, dass sich dahinter diesen drei Säulen ganz andere Konzepte verbergen als vielleicht noch vor 20 Jahren.
Sie befassen sich ja in der Hauptsache mit der medikamentösen Krebstherapie, also gezielte Therapien. Was ist damit genau gemeint?
Am Anfang so der Krebsbehandlung steht ja oft die Frage, warum ist eine Krebszelle eigentlich bösartig? Warum wandert die in ein anderes Organ ein? Warum zerstört die andere Zellen? Und heute wissen wir sehr viel mehr, warum das so ist. Wir kennen viele Botenstoffe, die zum Beispiel Krebszellen zum Wachstum anregen. Wenn man solche Botenstoffe dann kennt, dann sind das mögliche Ziele für eine Therapie, um die zum Beispiel zu blockieren. Und so ist dann für die modernen Therapien der Begriff gezielte Therapie entstanden.
Können Sie uns vielleicht dann noch einige Beispiele nennen von den Organen?
Beispiele gäbe es viele. Vielleicht am bekanntesten die Behandlung bei Frauen mit Brustkrebs. Hier wird heute ein Antikörper oft schon eingesetzt, das Herceptin. Und dieser Antikörper blockiert einen Wachstumsfaktor, der die Zelle zum unkontrollierten Wachstum anregt. Ist er blockiert, dann wird die Zelle eben nicht mehr so unkontrolliert und kontrolliert wachsen können.
Jetzt kennen wir den Begriff Antikörper bei der Immunabwehr des Körpers generell. Welche Bedeutung hat er in der Onkologie?
Die Antikörper unserer Immunabwehr sind dazu da, um zum Beispiel Bakterien zu erkennen und abzutöten. Solche Antikörper lassen sich heute aber auch herstellen, damit sie Krebszellen erkennen können. Wenn dann diese Antikörper an die Krebszelle gehen, dann können sie da ganz unterschiedliche Wirkungen entfalten. Es gibt zum Beispiel Antikörper, die mit einer Strahlenquelle gekoppelt sind und durch die Strahlung die Zellen direkt schädigen können.
Herr Dr. Kern, noch einmal zurück zum Brustkrebs. Nicht alle Frauen werden dabei ja mit dem Medikament Herceptin behandelt. Woran liegt das?
Also ein großes Problem der klassischen Chemotherapie ist ja, dass viele Patientinnen gar nichts von der Therapie haben. Man findet das aber erst raus nach einigen Behandlungen. Und bei diesen neuen gezielten Therapien kann man jetzt schon vor der Behandlung schauen, ob das Ziel, das man erreichen will, überhaupt vorhanden ist oder in ausreichendem Maß. Und wenn das nicht der Fall ist, und das ist bei 2/3 der Brustkrebspatientinnen so, dann kann man denen eine Therapie mit dem Herceptin ersparen.
Gibt es denn auch für Männer mit Krebserkrankungen solche Medikamente?
Also auch die Männer haben was von diesen neuen Therapien. Die gibt es mittlerweile bei so vielen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Darmkrebs, dass auch Männer davon profitieren. Beim Darmkrebs ist es so, dass der, ja, um zu wachsen, Nährstoffe braucht und dafür legt er sich ein eigenes Blutsystem zu. Und damit diese Blutgefäße wachsen, gibt er einen Wachstumsfaktor ab und den kennt man und kann ihn mit einem Antikörper wieder blockieren, sodass der Tumor in einer gewissen Weise ausgehungert wird. Oder andere entscheidende Fortschritte gibt es auch beim Nierenzellkarzinom, wo bereits viele dieser neuen Therapien eingesetzt werden.
Jetzt, in welcher Form werden diese, sagen wir mal, speziellen Medikamente genau verabreicht?
Noch ein Vorteil vielleicht der neuen Therapien, man kann sie als Tabletten oder sie liegen in Tablettenform vor, was ja für den Patienten den Vorteil hat, dass er nicht so häufig zum Arzt muss, nicht so lange in den Therapieräumen sitzen muss, um die Infusionen zu bekommen. Das gilt aber nicht für alle Medikamente, fürs Herceptin, über das wir gerade gesprochen haben, ist es zum Beispiel nicht der Fall. Sind die Medikamente dann erstmal im Körper, dann suchen die sich praktisch ihr Ziel, wie ein Schlüssel, der sich also das Schloss sucht, in das er passt.
Wenn wir jetzt schon hier die neue Medikation ansprechen, wie verhält sich denn diese Art der Medikamente, die Sie gerade eben erwähnten, im Verhältnis zu der klassischen Chemotherapie, vor allem auch was die Nebenwirkungen anbetrifft?
Also die große Hoffnung ist ja, Medikamente zu entwickeln, die so gezielt wirken, dass sie gesunde Zellen nicht schädigen. Das ist bei den Medikamenten, die wir jetzt haben, noch nicht der Fall. Auch da gibt es schwere Nebenwirkungen und deswegen sollten auch die nur von erfahrenen Ärzten verordnet werden. Mein persönlicher Eindruck ist, dass aber diese Nebenwirkungen, die es hier gibt, sehr viel besser zu handhaben sind als bei der klassischen Chemotherapie, wo ja zum Beispiel lebensbedrohende Infektionen immer ein Problem sind.
Angeblich steht aber doch die Chemotherapie trotzdem immer noch an erster Stelle im Kampf gegen den Krebs oder zumindest kombinierte Therapieformen. Wie ist denn da hier Ihre Erfahrung bisher?
Also die neuen Therapien, von denen wir uns ja viel erwarten, die erkämpfen sich gerade erst noch ihren Platz bei der Behandlung. Und das muss natürlich in sehr aufwendigen und Studien gezeigt werden, dass sie wirklich besser sind als die herkömmliche Therapie. In vielen Fällen lässt sich aber die Menge der klassischen Chemotherapie reduzieren, wenn man diese neuen Therapien gibt. Und oft wird es natürlich auch kombiniert, um einen wirklich maximalen Erfolg zu erreichen.
Glauben Sie denn, dass diese neuen Medikamente zum Durchbruch in der modernen Krebstherapie führen können?
Also ein Durchbruch, ein wirklicher Durchbruch würde ja bedeuten, dass auch eine Heilung in fortgeschrittenen Stadien des Krebses möglich ist oder dass der Krebs doch zu einer chronischen Erkrankung wird. Das ist bei den soliden Tumoren, also wie gesagt, Brustkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs, noch lange nicht der Fall. Ganz anders sieht es dabei aber bei einigen Leukämieformen und beim Lymphdrüsenkrebs aus.
Was würden Sie Ihren Patienten raten, sagen wir mal, wie früh oder wie schnell sie sich zum Beispiel hier auch einer Vorsorge unterziehen sollen? Wir haben ja vorhin über den Darmkrebs und über den Magenkrebs gesprochen, vielleicht für andere Krebsformen.
Also eine Vorsorge ist etabliert beim Brustkrebs, beim Darmkrebs, wir haben ja lange darüber geredet. Beim Prostatakrebs ist sie meiner Meinung nach auch sinnvoll. Bei vielen anderen Krebsarten gibt es aber noch keine guten Vorsorgemethoden wie die Endoskopie. Und da ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, alles abklären zu wollen, vielleicht sogar noch mit Methoden, die auch schädlich sein können, wie zum Beispiel eine Computertomographie.
Jetzt sind Sie ja hier im Kreiskrankenhaus Freilassing relativ neu noch, beziehungsweise Sie betreuen jetzt hier diesen onkologischen Part und arbeiten sehr eng mit Herrn Dr. Höffel zusammen und werden auch in nächster Zeit hier auch bleiben.
Also bis jetzt ist das erstmal sehr vielversprechend und angenehm gestartet hier bei uns in Freilassing. Der onkologische Schwerpunkt, das wird noch einige Monate dauern, bis wir den gut aufgestellt haben. Aber unsere Hoffnung ist, dass es mit dem Beginn des neuen Jahres dann richtig hier losgehen kann.
Und wir sind schon wieder zurück zu Musik und Medizin und unserem Thema heute, neue Wege in der Krebstherapie. Und der führt uns jetzt auch ohne Umwege gleich zu Ihnen, Herr Dr. Auberger, und zu der sehr erfolgreichen Strahlentherapie bei der Behandlung von Krebserkrankungen. Sie sind Ihres Zeichens Chefarzt der Strahlentherapie sowie Radioonkologie im Klinikum Traunstein. Und gleich die Frage an Sie, was versteht man denn unter der sogenannten Radioonkologie?
Wenn man heute von Onkologie spricht, also von Krebsbehandlung oder von den Onkologen, das heißt von den Krebsspezialisten, dann denkt man zunächst einmal an die internistische Onkologie, also an die Chemotherapeuten. Alle drei Säulen der Krebstherapie, Chirurgie, Chemotherapie und Strahlentherapie, sind aber in gleicher Weise onkologische Disziplinen. Und dies soll der Name Radioonkologie, der seit vielen Jahren in Europa und Amerika in der Strahlentherapie sich jetzt etabliert hat, auch klarstellen. Denn die Strahlentherapie und die Radioonkologie ist beinahe die einzige Fachdisziplin, die bei allen Krebserkrankungen zum Einsatz kommt, nach der Chirurgie beinahe die häufigste Zahl an Heilungen hat. Und obwohl auch bei der gutartigen Behandlung von zum Beispiel Entzündungen, Verkalkungen der Sehnen, Fersensporen erstaunliche Erfolge zu erzielen sind, der Schwerpunkt doch immer in der Onkologie liegt.
Jetzt ist ja in der Öffentlichkeit über Strahlentherapie nur sehr wenig bekannt und ein relativ junges Fachgebiet. Wenn man bedenkt, dass es auch den Facharzt für Strahlentherapie erst seit Ende der 80er Jahre überhaupt gibt. Wie kam es denn zu dieser rasanten Entwicklung?
Nun, ein ganz junges Fach ist die Strahlentherapie nicht. Bereits 1896, also ein Jahr nach Forschung und Erkennung der Röntgenstrahlen, hat der Wiener Arzt Leopold Freund den ersten Hauttumor mit Strahlen behandelt. Also wir haben doch eine lange Tradition. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, Entschuldigung, anfangs waren die Geräte schlecht, die Bestrahlungen aufgrund nur geringer Bildinformationen sehr ungenau und es wurden viel zu große Bereiche des Körpers behandelt, sodass die Nebenwirkungen hoch waren. Durch die immense technische Entwicklung auf dem Gebiet der Linearbeschleunigertechnologie heute und durch die ebenfalls immense Verbesserung der bilddiagnostischen Verfahren wie der Computertomographie, der MR-Tomographie und der Positronenemissionstomographie ist es möglich geworden, Tumorareale genauestens einzugrenzen und somit die Wirkung auch ganz speziell auf den Tumor zu pointieren. Dadurch haben sich die Nebenwirkungen erstaunlich gesenkt.
Jetzt haben wir hier eine ganze Menge an Begriffen erfahren, die man sicherlich nicht gleich versteht auf den ersten Blick hin oder aufs erste Mal hin. Jetzt sollten wir das vielleicht im Einzelnen nachher nochmal darauf eingehen. Aber zunächst mal die Frage, was bewirkt denn die daraus entwickelte dreidimensionale computergesteuerte Bestrahlungsplanung?
Also mit der CT-gesteuerten Bestrahlungsplanung können wir heute millimeterdünne Schichten in Bestrahlungsposition am Patienten darstellen. Wir können dreidimensionale Rekonstruktion des Tumors machen und eben die Organe einzeln konturieren, das heißt umreißen. Vielfach werden bei der Planung auch bereits die Informationen, Bildinformationen vom Computertomogramm, vom MR-Tomogramm und auch von der PET-Untersuchung miteinander überlagert, sodass wir eine optimale Darstellung des Volumens haben. Somit steigt die 3D-Bestrahlung die Zielgenauigkeit und wie zuvor gesprochen auch damit die Wirksamkeit der Bestrahlung erheblich.
Wie ist denn der Unterschied zu der noch vorher angesprochenen systemischen, zum Beispiel medikamentösen Therapie?
Die Strahlentherapie ist wie die Operation eine lokale Maßnahme. Das heißt, sowohl die Operation als auch die Strahlentherapie können einen Tumor an seinem Ausgangsort sehr wohl heilen, wenn dieser nicht bereits weitere lebenswichtige Organe infiltriert, also überschritten hat, oder wenn es nicht bereits zu Absiedlungen gekommen ist. Bei der alleinigen Chemotherapie ist dies nicht möglich, aber die Chemotherapie kann eben durch ihre systemische Wirkung im ganzen Körper diese Absiedlungen rechtzeitig erfassen. Und deswegen ist es heute so, dass man eigentlich bei den meisten Tumorentitäten eine Kombination aus diesen beiden oder allen drei Behandlungsverfahren benötigt. Damit werden die besten Ergebnisse erzielt.
Jetzt haben wir ja eingangs schon gehört, dass eine Reihe von bösartigen Erkrankungen bereits durch eine alleinige Strahlentherapie geheilt werden kann. Für andere Tumoren hingegen ist die OP die Therapie der ersten Wahl. Nach welchen Kriterien wird denn hier die geeignete Behandlungsform entschieden?
Also in der groben Regel gilt, dass wenn der Tumor noch klein ist und wenn er einen guten, gesunden Randsaum hat und mit einem gesunden Randsaum entfernt werden kann, die Operation immer im Vordergrund steht. Natürlich muss der Patient auch vom Allgemeinzustand operabel sein, das heißt, man muss seine Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und alles das mit einbeziehen. Verhindert die Umgebungserkrankung bzw. der Allgemeinzustand des Patienten die Operabilität, dann hat die Strahlentherapie vielfach auch bei diesen kleinen Tumoren gleichwertige Ergebnisse.
Jetzt gibt es ja aber auch Fälle, wo zum Beispiel jetzt der Tumor an einer Stelle sitzt. Ich weiß das, weil ich zum Beispiel meinen Vater in dieser Situation einmal hatte, wo man sehr, sehr schwer operieren kann. Ja? Wie verhält sich das dann? Ist dann auch die Strahlentherapie in diesem Fall die geeignete Maßnahme?
Also man kann wirklich sagen, bei kleinen Tumoren ist die Strahlentherapie äquivalent. Man sieht das bei Hals-Nasen-Ohren-Tumoren zum Beispiel, die in Deutschland vornehmlich operiert werden, in den skandinavischen Ländern vornehmend bestrahlt werden bei kleinen Tumoren. Schwieriger ist es bei diesen größeren Tumoren. Die haben natürlich das Problem, dass sowohl die Operation als auch die Strahlentherapie alleine schwer ausreicht. Die Operation kommt meistens nicht dorthin. Die Strahlentherapie bräuchte häufig eine sehr, sehr hohe Dosis, die dann umgebende Organe mit einbezieht und teilweise auch mit belastet. Hier ist die Kombination die Ideale, eine Strahlentherapie mit einer Chemotherapie zu verbinden und manchmal aber auch eine Operation zu machen, die nur Teile des Tumors entfernt und anschließend mit einer Strahlentherapie und einer Chemotherapie nachzubehandeln.
Jetzt gibt es auf diesem Feld ja sicherlich noch sehr, sehr vieles Interessantes zu sagen, aber wir werden jetzt erst einmal abbrechen müssen und wir haben jetzt gleich, wir schalten zurück zu den Weltnachrichten und dann melden wir uns gleich wieder und sprechen dann noch im Einzelnen über die einzelnen Strahlentherapiearten und auch über die entsprechenden Geräte. Und wir sind gleich wieder zurück. Ganz herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Musik und Medizin, heute live aus dem Foyer im Krankenhaus Freilassing und zu Gast bei mir die leitenden Ärzte der inneren Abteilung hier vor Ort, Dr. Johannes Kern und Karl-Heinz Höffel und der Chefarzt der Strahlentherapie und Radioonkologie im Klinikum Traunstein, Dr. Thomas Auberger. Und unser Thema heute, neue Wege in der Krebstherapie. Und wir sind stehen geblieben bei Ihnen, Herr Dr. Auberger. Und zwar sprachen wir zuletzt eben über die moderne Strahlentherapie zum allgemeinen näheren Verständnis. Wie wirkt denn Strahlentherapie und welche Dosis wird ungefähr verabreicht?
Hochenergetische Röntgenstrahlen, wie Sie sie heute mit Linearbeschleunigern für die Strahlentherapie üblicherweise erzeugen, können die Zellen des menschlichen Gewebes, und da machen sie zunächst mal keinen Unterschied, sowohl Tumor als auch Normalgewebe, entweder zerstören oder ein weiteres Wachstum verhindern. Beide Dinge sind möglich. Das heißt, Bei der Verhinderung des weiteren Wachstums sterben die Zellen nicht sofort ab. Sie werden altern, sie werden normal sterben, aber sie bringen in dieser Zeit keine weiteren Zellen hervor. Das ist beim Tumor sehr, sehr wichtig. Der Tumor lebt davon, dass er während seiner normalen Zeit wesentlich mehr Zellen hervorbringt als das gesunde Gewebe. Wie auch bei der Sonneneinstrahlung gesundes Gewebe nach einer bestimmten Entwicklung, Einwirkungszeit eine Reizung oder entzündliche Reaktion erfährt, so tut das auch das normale Gewebe und der Tumor bei einer Bestrahlung. Diese Reaktion kann aber bei normalem Gewebe sich wieder erholen, wenn nach einer kleinen Dosis ein neuer Tag dazwischen ist. Das ist also ebenfalls wie bei einer Sonnenbestrahlung. Hier ist es eben wichtig, dass die Dosis klein genug ist, dass man die Einzeldosen sehr klein wählt und deswegen die Gesamtbestrahlungsdosis, die man benötigt, um einen Tumor zu vernichten, in sehr, sehr viel kleine Einzelportionen aufteilt. Das bedeutet natürlich für den Patienten, dass er viele Wochen mit uns zu tun hat. Er muss mehrere Wochen zu uns kommen, das sind bei HNO-Tumoren zum Beispiel 7 Wochen, bei Darmtumoren 5 Wochen, wo dann jeden Tag von Montag bis Freitag bestrahlt wird. Aber das ist der beste Schutz, den man dem gesunden Gewebe geben kann.
Welche Ziele,
Sie hatten noch zur Gesamtdosis gefragt, die normalerweise verabreicht wird. Und da kann man sagen, das richtet sich natürlich sehr nach der Tumorart, nach der Größe, nach dem Begleiterkrankung, nach dem Allgemeinzustand des Patienten. Hier sind sehr unterschiedliche Dosen nötig, aber zwischen 5 und 7 Wochen Bestrahlung ist das Normale.
Welche Ziele verfolgt man denn heute mit der Strahlentherapie?
Also wie die internistischen Onkologen und die Chirurgen auch, so wird auch in der Strahlentherapie unterschieden zwischen einer kurativen Therapie, das heißt, ich möchte einen Tumor wirklich heilen, entweder mit einer alleinigen Strahlentherapie oder in Kombination mit den anderen Verfahren, in einer adjuvanten Therapie oder in einer palliativen Therapie. Die adjuvante Therapie ist sogar eine sehr häufige Therapiemethode in der Strahlentherapie. Man muss zum Beispiel denken an Brustkrebs. Da wird die Patientin zunächst operiert, der Tumor wird komplett entfernt. Die Patientin erhält auch eine Chemotherapie, die ebenfalls adjuvant ist, also unterstützend. Und die unterstützende Rolle der Strahlentherapie ist, dass sie über die kommenden 5 Jahre die Möglichkeit oder das Risiko, dass sich ein neuer Tumor am Ort entwickelt, um mehr als 20% senken können. Das heißt, sie behandeln keinen vorhandenen Tumor, aber die Wahrscheinlichkeit und das Risiko, dass an dieser Stelle wieder ein Tumor kommt, wird durch eine solche Nachbehandlung noch einmal deutlich gesenkt und für die Patientin die Voraussetzungen besser geschaffen. Das ist die adjuvante Therapie. Und die palliative Therapie, die bedeutet, ich kann den Tumor nicht mehr heilen. Das gibt es für alle 3 Disziplinen, für die Chirurgen, für die Chemotherapeuten, für die Strahlentherapeuten. Aber ich habe noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, den Tumor zu kontrollieren. Ich kann das Wachstum einschränken, bremsen. Ich kann Schmerzen nehmen, Blutungen stillen, die Beweglichkeit des Patienten verbessern, den Knochen stabilisieren. Das umfasst alles dieser Begriff palliative Strahlentherapie.
Jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Arten der Strahlungstherapie, was ja auch ganz wichtig ist, dass man das mal erklärt. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass man diese ganzen Begriffe sich nicht auf einmal merken kann, aber das werden wir jetzt mal im Einzelnen mal beleuchten. Und zwar, welche unterscheidet man hier und welche Bestrahlungsgeräte kommen dabei zum Einsatz?
Ja, man fängt an mit der externen Strahlentherapie, das heißt also die Behandlung eines Tumors durch die Haut von außen. Das findet heute mit dem Linearbeschleuniger statt und das ist die Therapie, die der Patient am häufigsten zu sehen oder zu spüren bekommt. Das ist unser normaler Ackergaul, unser Pferd, das bei den meisten Tumoren im Rahmen einer Strahlentherapie eingesetzt wird. Diese Therapie ist mittlerweile hoch ausgereift und ist am vielseitigsten anwendbar. Dann gibt es aber daneben eine ganze Reihe von Spezialmethoden. Das sind Methoden, wo man unter computertomografischer, ultraschallgestützter und endoskopischer Kontrolle Sonden in Körperhüllen einlegt, zum Beispiel in die Speiseröhre, in die Bronchien, oder Nadeln direkt in den Tumor sticht, zum Beispiel in die Prostata.
Das sind die sogenannten Seeds.
Das sind die. Mhm. Nein, das sind, das gibt es auch als Seeds, also Nadeln, die belassen, radioaktive Quellen, die belassen werden, aber Nadeln, die man sticht und dann, wenn das medizinische Personal draußen ist, durch diese Nadeln oder durch diese Sonden radioaktive Quellen für wenige Minuten einfährt und wieder entfernt unter Videokontrolle. Das ermöglicht es dem Patienten nach der Behandlung ohne Strahlenbelastung sofort wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Bei den Seeds bleiben die Strahlenquellen im Körper über mehrere Monate und wirken dort langsam nach. Das ist die zweite Möglichkeit für die Prostatapatienten. Eine relativ neue Form der Strahlentherapie, die bisher an Universitätskliniken im Wesentlichen propagiert, entwickelt und schließlich dann auch durchgeführt und behandelt wurde, ist die stereotaktische Strahlentherapie und die Radiochirurgie, die über eine sehr, sehr hohe Zielgenauigkeit verfügt. Und letztlich dann noch die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, das ist eine neue Art von Strahlentherapie, die auch mit dem Linearbeschleuniger gemacht wird. Dort ist es möglich, verschiedene Areale des Tumors mit unterschiedlichen Dosen zu belegen.
Herr Dr. Auberger, wir sind stehen geblieben bei einer der modernen Formen der Strahlentherapie, der sogenannten stereotaktischen Strahlentherapie, die ja erst in Traunstein mit Ihrem Einstieg eingeführt wurde. Seit wann sind Sie denn überhaupt Chefarzt der Strahlentherapie in Traunstein und wo war Ihr früherer Wirkungsbereich?
Ich bin jetzt seit einem Jahr, seit Juli 2008 in Traunstein. Ich komme ursprünglich von der Medizinischen Universität Innsbruck, von der Universitätsklinik für Strahlentherapie Radioonkologie und habe mich in dieser Zeit in Österreich speziell mit stereotaktischer Strahlentherapie, aber auch mit den ganzen neuen Methoden der Teilchentherapie befasst.
Ja, und wie gesagt, Sie hatten ja auch vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war Anfang Juli, hier noch ein Symposium in Traunstein abgehalten, was sehr, sehr interessant war. Vielleicht können wir jetzt mal etwas genauer nochmal auf die stereotaktische Strahlentherapie eingehen, was man genau darunter versteht.
Also zunächst muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass uns das gelungen ist, in dieser kurzen Zeit das einzuführen. Wir haben jetzt im Februar die wesentlichen Arbeiten geleistet gehabt und haben dann mit unserem Symposium im Juni dann die Methode komplett eingeführt. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht einige Mitarbeiter von meiner früheren Innsbrucker Betätigungsstelle mir nachgefolgt wären und sich sehr, sehr engagiert dafür eingesetzt haben. Denn das Wichtige an einer stereotaktischen Strahlentherapie ist wegen dieser hohen Präzision eine Lernkurve. Das heißt, man muss nicht nur die Geräte haben, man muss auch damit umgehen können. Man muss es sehr, sehr gut üben, dass alle Handgriffe sitzen wie bei einer schwierigen Operation. Und da hat uns auch sehr geholfen, dass ich noch immer sehr, sehr gute Kontakte mit der Neurochirurgischen Universitätsklinik in Innsbruck habe, die uns auch hier auf diesem Weg begleiten weiterhin, mit denen wir zusammen auch Patienten besprechen, beurteilen, welche Methoden geeignet sind und die uns auch hiermit weiter unterstützen. Das ist eine sehr gute Maßnahme der Qualitätssicherung. Nun, was versteht man unter stereotaktischer Strahlentherapie? Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Ganz generell kann man sagen, geht es darum, dass mit dieser relativ komplizierten Methode in einer einzigen oder zumindest in wenigen Bestrahlungssitzungen mit sehr, sehr hohen Bestrahlungsdosen ein Tumor vernichtet wird, ohne dass das umgebende Gewebe zusätzlich geschädigt wird. Dabei wird ein einzelner Strahl, der wenige Millimeter hat, der auch größer sein kann, je nach Tumorgröße, mit einer Genauigkeit von einem Millimeter in vielen Bögen immer wieder durch denselben Punkt im Tumor gefahren. Hierdurch entsteht eine sehr, sehr hohe Dosis, die für das Normalgewebe absolut nicht tolerabel wäre. Deswegen muss man eben so ganz genau und präzise sein, aber den Tumor in einem Sitz vernichtet. Man nennt diese Einzeitbestrahlung deswegen auch Radiochirurgie, weil es eigentlich wie eine Operation ohne Messer ist. Bei Hirntumoren, man bestrahlt den Tumor, sodass manchmal nur eine Höhle bestehen bleibt, ohne den Schädel öffnen zu müssen. Problem ist, dass es hierzu ganz intensiver Lagerungen bedarf. Der Patient muss ganz präzise gelagert werden. Es werden für den Patienten Vakuumschalen angepasst. Es werden ihm ganz eigene Maskensysteme angepasst, dass er wirklich Millimeter genau in der Bestrahlungsposition liegt. In wenigen Fällen, wo es dann um sehr, sehr kleine Hirntumoren geht, die ganz genau liegen müssen, Es ist sogar möglich, dem Patienten einen Ring mit Knochenschrauben auf den Kopf aufzuschrauben. Wir machen da eine Kurznarkose und ihn damit am Tisch zu fixieren, damit wirklich kein Millimeter Spielraum ist. Und somit lassen sich dann diese hohen Dosen dem Patienten dann verabreichen. Das klingt natürlich alles sehr kriegerisch, wenn so man sich vorstellt, da hat man einen Ring mit Knochenschrauben auf den Kopf aufgesteckt. Auf der anderen Seite müssen Sie die Alternativen sehen, dass so ein Patient eine große Hirnoperation benötigt und dann nach einer Hirnoperation alle Risiken und Nebenwirkungen hat im Gehirn bis zum Schlaganfall und zur Demenz. Das wollen wir eben mit dieser Methode, mit der sehr präzisen Methode ausschließen. Es ist wie eine Schlüssellochtherapie gegenüber einer großen Operation.
Gibt es das denn nur im Kopfbereich oder auch für andere Tumoren, in anderen Organen?
Also in der Regel sind drei Tumorgruppen für die Strahlentherapie in dieser Behandlungsform mit Stereotaxie besonders geeignet. Es handelt sich in der Regel um kleine Tumoren. Das ist ja, macht ja den Sinn, wenn ich viele und größere Tumoren habe, dann ist es ja nötig, das gesunde Gewebe mit zu bestrahlen, weil hier in der Umgebung auch Zellen abgegangen sein könnten. Also es macht einen Sinn bei sehr kleinen Tumoren und bei wenigen Tumoren und Metastasen. Das ist einmal im Gehirn. Hier kann ich dem Gehirn ersparen, eine Behandlung, wie man sie früher gemacht hat, mit einer Ganzschädeltherapie. Das heißt, wir haben das gesamte Gehirn bestrahlt, um alle kleinen Metastasen zu treffen. Wir haben das aber auch bei der Leber und bei der Lunge. Kleine Lungenmetastasen, 2 bis 3, es sollten nicht zu viele sein, können auf diese Weise komplett vernichtet werden. Das ist im Einzelfall natürlich sehr, sehr gut.
Jetzt hatten wir auch schon in der Vergangenheit, ich kann mich sehr gut erinnern, das war vor 2 Jahren, hatten wir noch speziell, was Lunge und vor allen Dingen eben auch was Leber anbetrifft, eine Sendung speziell mit der Lasertherapie. Wie ist da der Unterschied, wenn man mit Laser arbeitet oder hier mit dieser Strahlen, mit der stereotaktischen Strahlentherapie?
Also gerade bei der Leber gibt es verschiedene Methoden auf Metastasen zuzugehen. Da gibt es vor allem die Radiofrequenzablation, das ist auch eine Methode von außen. Das ist etwas, was der Radiologe, also der Röntgendiagnostiker unter Computertomographie gesteuerter Therapie macht. Er bringt Sonden, also wirklich, da muss man eine Drahtsonde in die jeweilige Metastase einstechen, er bringt eine Sonde in den Tumor. Und über diese Radiofrequenzströme wird dann mehr oder minder diese Metastase verkocht. Das ist eine durchaus gleichwertige, gute Methode. Es gibt auch die Lasertherapie, da muss ich natürlich an den Tumor heran. Die Chirurgen machen dann natürlich sehr viel intraoperativ. Sie können sowohl die Thermoablation, also diese Sonden, die dann die Metastase verkochen, als auch die Lasertherapie machen, wenn sie sowieso operiert haben und offen ist und an einige Metastasen chirurgisch nicht herangekommen sind. Der Vorteil der Frequenz ist natürlich, man muss den Körper nicht öffnen. Der Vorteil der Strahlentherapie, also der stereotaktischen Strahlentherapie ist, dass ich überhaupt nichts in den Körper einbringen muss. Ich kann den Patienten von außen bestrahlen, ohne dass ich hier eine Sonde einstechen muss, ohne dass ich das Risiko habe, dass hier die Lunge zusammenfällt.
Jetzt hatten Sie ja anfangs bei den verschiedenen Arten noch, glaube ich, 2 weitere Methoden erwähnt. Einmal war es die Hyperthermie und, glaube ich, intraoperative Strahlentherapie. Es waren noch so 2 Arten, die Sie noch erwähnten.
Ja, die intraoperative Strahlentherapie hat eigentlich eine große Tradition. Man hat sie früher sehr viel bei Rektumkarzinomen angewandt.
Die Rektumkarzinom vielleicht also nochmal zu Deutsch?
Beim Enddarmkrebs. Mhm. Hier haben sich die Methoden aus kombinierten Methoden aus Chemotherapie und Strahlentherapie in Kombination mit einer Operation so gut mittlerweile bewährt und in klinischen Studien so gute Erfolge gezeigt, dass diese Indikation deutlich im Rücklauf ist, also das ist da nicht mehr nötig. Die intraoperative Strahlentherapie, wo wirklich am offenen OP-Situs bestrahlt wird, hat aber eine zunehmende Bedeutung jetzt gewonnen in den letzten Jahren bei Brustkarzinomen, also bei Brustkrebs, Mammakarzinomen, wo man nach einer Operation das Tumorbett direkt bestrahlen kann. nicht alleine, es muss dann eine perkutane, also eine Bestrahlung von außen später folgen, aber einen Teil der Dosis kann man auf diese Art applizieren und muss hier nicht mehr die Haut mit belasten. Hier laufen zurzeit große Studien in Amerika, auch in Europa, und man muss jetzt die Ergebnisse abwarten, wie relevant diese Methode ist. Man spart sich sicher für die Patientin einen Teil der Bestrahlungsdosis von außen.
Dann hatten wir noch die Hyperthermie, glaube ich. Die wollten wir auch noch mal kurz ansprechen.
Die Hyperthermie ist sowohl für den internistischen Onkologen als auch für den Strahlentherapeuten interessant. Man kann die Chemotherapie mit einer Überwärmung, also Hyperthermie heißt ja Überwärmung einer Körperregion, kombinieren. Das geht zum Beispiel in der Ganzkörperhyperthermie, da wird gleich die Substanz, die chemotherapeutisch verabreicht wird, entsprechend erhitzt. Das ist eine sehr aggressive Methode, für den Patienten nicht leicht zu tolerieren, aber mehr Eingang hat letztlich die regionale Hyperthermie gefunden. Regionale Hyperthermie sowohl mit der internistischen Therapie, also mit der Chemotherapie, als auch mit der Strahlentherapie gut kombinierbar. Man muss schauen, dass die Reaktionen nicht zu hoch werden. Die Hyperthermie verstärkt auf jeden Fall auch die Nebenwirkungen der beiden anderen Therapieverfahren und man muss sie sehr gezielt einsetzen. Vielfach wird die Hyperthermie einfach unkontrolliert neben diesen beiden Methoden benutzt. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
Ja, und schon sind wir wieder zurück bei Musik und Medizin und bei mir immer noch zu Gast der Herr Dr. Thomas Auberger und für Sie am Mikrofon Christiane Stute. Ja, Herr Dr. Auberger, weiterhin gibt es auch weitere neue Methoden aus den USA, die nur in 80 Zentren weltweit angeboten werden und in Deutschland nur in Großhadern in München. Die sogenannte CyberKnife-Robotertechnik. Haben Sie auch hier Erfahrungswerte, die Sie uns nennen können?
Auch beim CyberKnife geht es wieder um die stereotaktische Strahlentherapie. Das CyberKnife ist lediglich ein spezieller kleiner Beschleuniger, der auf einem Roboterarm angebracht ist und der wegen seiner hohen Beweglichkeit extra für die stereotaktische Strahlentherapie geeignet ist. Die Bestrahlungszeiten werden dadurch erheblich verkürzt. Angewendet wird er in München in einer Privatpraxis in Großhadern, die nur speziell die stereotaktische Radiotherapie betreibt, mit großer Erfahrung und deshalb von dieser Zeiteinsparung profitiert. Es ist nicht die Strahlentherapie der Universitätsklinik Großhadern, sondern es ist eine private Praxis, also völlig unabhängig. Die beiden Münchner Universitäten, also sowohl die Ludwig-Maximilians-Universität in München als auch die Technische Universität in München, Strahlentherapieabteilung, verwenden den normalen Linearbeschleuniger zur stereotaktischen Radiotherapie, genauso wie wir es auch in Traunstein machen. Dieser Beschleuniger ist natürlich vielseitiger nutzbar eingesetzt, hat aber auch eine spezielle Aufrüstung für stereotaktische Strahlentherapie, ist somit ein Gerät, das vielseitig verwendet werden kann.
Sie erwähnten vorhin nochmal diese intensitätsmodulierte Strahlentherapie, die ist vorhin noch ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erläutern, was damit alles bewirkt werden kann.
Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie ist eigentlich eine Bestrahlung mit dem Linearbeschleuniger, wie man sie bisher schon kannte. Man konnte bis jetzt am Linearbeschleuniger die Dosis verändern, man konnte auch die Form des Bestrahlungsfeldes verändern. Aber was ein Problem war, die Tumoren sind ja nicht eine Masse, die ganz gleich ist. Da gibt es ja Bereiche, die haben eine bessere Sauerstoffversorgung, eine bessere Durchblutung, die sind besser strahlensensibel. Es gibt aber Bereiche, die sind sehr, sehr wenig strahlensensibel und brauchen dadurch deutlich mehr Dosis. Ein schlecht sauerstoffversorgter Tumor braucht die dreifache Menge an Bestrahlungsdosis wie ein gut sauerstoffversorgter. Und hier ist nun zum Beispiel die intensitätsmodulierte Strahlentherapie eine zusätzliche Hilfe. Hier kann innerhalb einer Bestrahlung können unterschiedliche Areale des Tumors unterschiedliche Dosen erhalten. Man kann also nicht nur die Form des Bestrahlungsvolumens, sondern auch die Dosis innerhalb des Tumors ganz unterschiedlich variieren. Kontrolliert wird das dann mit einem CT online. Das heißt, es ist ein Computertomograph in den Beschleuniger hineingebaut, der auch hier während der Bestrahlung kontrolliert, ob die Bestrahlungen richtig angewandt oder richtig präzise sitzen. Das heißt, er kontrolliert, ob durch Darmbewegungen, Blasenfüllung und Atembewegungen sich die Volumina verändern. Man kann also praktisch auch während der Therapie nochmal nachkorrigieren und diese Anpassung ganz exakt machen. Das alles beinhaltet die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, die wir übrigens dann ab dem nächsten Frühjahr auch machen werden können.
Jetzt hatten wir uns ja gestern in der Vorbereitung noch unterhalten darüber, dass hier ein ungeheurer Zeitaufwand notwendig ist für jeden einzelnen Patienten individuell, so eine Strahlungstherapieplanung überhaupt anzufertigen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wie viel Zeit da überhaupt drauf geht dafür und wie das im Einzelnen vor sich geht.
Ja, das ist natürlich die Problematik. Einen normalen Bestrahlungsplan, so für eine normale Linearbeschleunigertherapie, da stecken in der Regel so 2 bis 3 Stunden Planungszeit drin. Der Arzt muss noch eine gute Stunde die ganzen verschiedenen Organe und Tumoren kontrollieren. Aber dann hat man das ganz schön. Also wir lassen uns immer so 1 bis 2 Tage Zeit von der Bestrahlungsplanung, bis dann der Patient behandelt werden kann. Bei der Stereotaxie kann es sein, also die stereotaktische Strahlentherapie und Radiochirurgie, dass man mehrere Tage an einem solchen Plan sitzt und die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, da dauert ein Plan oft 16, 18, 25 Stunden, bis also mehrere Tage, bis wirklich alles so ist, dass der Patient behandelt werden kann. Teile müssen dann mit dem Computer gerechnet werden, weil der Physiker und der Arzt alleine das gar nicht mehr alles erfassen können, was hier an Daten nötig ist.
Ja, um Gottes Willen, wie viele Menschen arbeiten daran so viele Tage?
Das ist genau das Problem. Diese neuen Methoden bestehen, man möchte sie dem Patienten anbieten. In den Personalstrukturen ist das noch nicht komplett erfasst. Auch die Krankenkassen haben bisher diese Methoden als normale Linearbeschleunigertherapie praktisch eingesetzt, die halt mit entsprechend vielen Bestrahlungsfeldern durchgeführt wird. Aber diese ganzen Besonderheiten, dieser ganze personelle Aufwand, der kann nur mit sehr viel Engagement der Mitarbeiter gemacht werden und im Prinzip sind die Leute immer zu wenig dafür.
Gutes Stichwort, Krankenkassen. Wer bezahlt denn eigentlich diese ganzen Therapieformen?
Die Therapieformen für die normale Strahlentherapie werden von den Krankenkassen komplett bezahlt. Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie und die stereotaktische Strahlentherapie, da gibt es noch Probleme. Die Einzeitstereotaxie, das ist eine Verhandlungsbasis. Hier werden Kliniken ausgesucht, mit denen man extra Verträge abschließt, wo man auch davon ausgeht, dass die das richtig können. Die fraktionierte stereotaktische Therapie wird nicht extra bezahlt und die intensitätsmodulierte Strahlentherapie ebenfalls nicht. Das läuft als normale Therapie, die wir halt dem Patienten anbieten und normal abrechnen.
Ja, aber um gesundes Gewebe noch besser zu schonen und wenig strahlensensible Tumoren noch wirksamer auch behandeln zu können, kommen ja mittlerweile auch neue Strahlenarten zum Einsatz, also Teilchen anstatt Wellen. Das fand ich auch in der Vorbereitung sehr, sehr interessant. Sogenannte Schwerionen oder Protonen anstatt elektromagnetischer Wellen. Welches ist denn da der Unterschied in der Wirkungsweise?
Alle Teilchen, die Sie angesprochen haben, also Protonen, Schwerionen sind zum Beispiel Kohlenstoffionen und auch die Neutronen gehören hier dazu. Das sind alles Teile von Atomen. Während es sich beim Beschleuniger um eine elektromagnetische Welle handelt, sind das wirklich Teilchen, die beschleunigt werden müssen und mit denen man dann aber genauso den Tumor bestrahlen kann wie mit elektromagnetischen Wellen. Sie haben dann eine ganz besondere Spezialität.
Sollen wir über die noch sprechen? So langsam. Ja.
Diese Spezialität ist zum Beispiel, dass Sie Ihre Eindringtiefe extrem gut steuern können. Das heißt, Sie können genau sehen, wie weit die in das Gewebe gehen, was jetzt für besonders strahlensensible Regionen besonders wirkungsvoll ist. Hier ist die Protonentherapie sicher nochmal eine zusätzliche Verbesserung.
Ja, und nochmal zurück zu unserem letzten Einstieg für heute bei Musik und Medizin. Wir sind stehen geblieben bei diesen Protonen, bei diesen berühmten Teilchen.
Ja, während die Protonen, ich sagte schon, eine besonders hohe Präzision haben und dadurch also besonders geeignet sind für spezielle Tumoren, zum Beispiel der Schädelbasis und des Auges, wo es sehr genau darauf ankommt, aber in ihrer Wirkung eigentlich gleich der normalen Strahlentherapie sind, haben jetzt die Kohlenstoffionen und die Neutronen zusätzlich auch noch eine höhere Wirkung für bestimmte Zellen. Sie sind also besonders wirksam bei wenig strahlensensiblen Tumoren und bei wieder auftretenden Tumoren. Und hier sind wir sehr, sehr froh, dass wir am Forschungsreaktor der TU München in Garching auch unsere Patienten selbst als einziges Institut in Bayern außer den beiden Münchner Universitäten mit Neutronen auch bestrahlen können.
Jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, was praktisch jeden betrifft, der mit all diesen Strahlentherapien behandelt wird. Mit welchen Nebenwirkungen muss man denn bei der Strahlentherapie auch rechnen?
Nun, wie bei der Operation gibt es auch bei der Strahlentherapie, wenn man so sagen darf, Wunden und Narben. Die Wunden der Strahlentherapie sind eben die akuten Nebenwirkungen, die Narben sind die chronischen Nebenwirkungen. Was ist eine akute Nebenwirkung? Im Prinzip sind es alles Reizungen und Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, des Mundes, der Speiseröhre, des Darms. Das sind entzündliche Veränderungen, die nach kurzer Zeit, nachdem die Strahlentherapie verändert ist, wieder weggehen. Schwierig sind die Narben wie bei der Operation, so auch bei der Strahlentherapie, die chronischen Nebenwirkungen, denn die müssen wir intensiv behandeln. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass durch diese Präzisionsmethoden und durch die schonende Behandlung des gesunden Gewebes hier es doch in den letzten Jahren sehr, sehr viel weniger zu chronischen Nebenwirkungen gekommen ist. Wichtig ist aber auch eine sehr intensive Therapie nach der Strahlentherapie, die wir zum Beispiel in unserer Tagesklinik noch über mehrere Wochen nach der Therapie fortführen.
Wie wird jetzt nun letztendlich unter allen Ihnen die Entscheidung gefällt, mit welcher der zuvor genannten Therapiemethoden der betroffene Patient behandelt werden soll, vor allen Dingen hier in unseren Kliniken?
Eine der wesentlichen Errungenschaften in der Krebsbehandlung der letzten 10 Jahre ist die enorme Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen. Sie wissen ja, das war früher eine große Problematik, den Operateur, den Chirurgen mit dem Internisten und dort wieder mit dem Strahlentherapeuten unter einen Hut zu kriegen. Oft hat man gesagt, der Pförtner entscheidet, wie der Patient behandelt wird, weil er ihn zu der oder jener Tür leitet. Das gibt es heute nicht mehr. Ein ganz großer Vorteil unserer Kliniken im Traunsteiner und Berchtesgadener Land ist, dass wir alle regelmäßig zusammengekommen sind und auch immer wieder zusammenkommen. Ich sitze mit Herrn Kern zum Beispiel jede Woche in Bad Reichenhall und aber auch wieder in Traunstein zu den Tumorkonferenzen für die verschiedenen Tumorarten und Gruppen. Da gibt es das Brustzentrum, es gibt das Darmzentrum, da werden also wirklich diese Tumoren speziell besprochen. Da sitzt auch nicht nur der Internist und der Strahlentherapeut und der Operateur, da sitzt auch der Radiologe dabei, der Pathologe und alle diagnostischen Berufe, sodass man hier wirklich einen Patienten besprechen kann.
Jetzt sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche Kontaktmöglichkeiten es gibt, wie man an Sie herankommt und wie der Weg für den Patienten ist.
Nun, der wesentliche Weg geht natürlich über den Hausarzt, der in der Regel als erster einen Tumor diagnostiziert. Das kann aber auch eine Ambulanz in der Klinik sein. Manchmal sind die Selbsthilfegruppen ein wesentlicher Partner für den Patienten, insbesondere natürlich nach einer Therapie. Aber man kann sich jederzeit natürlich auch direkt an uns wenden, an unser Sekretariat, sowohl in der Onkologie als auch in der Strahlentherapie, als auch in der Chirurgie.
Und bezüglich der Nebenwirkungen für heute sei nur so viel gesagt zum Trost für alle, die es betrifft. Bösartige Tumore sind nun mal eine aggressive Erkrankung, die unbehandelt nahezu immer zum Tode führen. Eine Bekämpfung, oft auch eine Heilung, dieser ist zumindest in den letzten Jahren ja schon möglich geworden. Und man darf dabei nicht erwarten, dass lebensbedrohende Erkrankungen allein nur mit Streicheleinheiten wirksam behandelt werden können. Sehen Sie das einfach als Preis für die Chance, vielleicht wieder geheilt werden zu können. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und ich sage danke für die sehr interessante Runde hier heute Abend und Ihnen natürlich für Ihr Interesse. Wir hören uns schon wieder, wenn Sie mögen, Ende September und bis dahin bleiben Sie mir gesund und munter irgendwie. Ganz herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Musik und Medizin, heute live aus dem Foyer im Krankenhaus Freilassing und zu Gast bei mir die leitenden Ärzte der inneren Abteilung hier vor Ort, Dr. Johannes Kern und Karl-Heinz Höffel und der Chefarzt der Strahlentherapie und Radioonkologie im Klinikum Traunstein, Dr. Thomas Auberger und unser Thema heute, neue Wege in der Krebstherapie. Und wir sind stehen geblieben bei Ihnen, Herr Dr. Auberger. Und zwar sprachen wir zuletzt eben über die moderne Strahlentherapie. Zum allgemeinen näheren Verständnis, wie wirkt denn Strahlentherapie und welche Dosis wird ungefähr verabreicht?
hochenergetische Röntgenstrahlen, wie Sie sie heute mit Linearbeschleunigern für die Strahlentherapie üblicherweise erzeugen, können die Zellen des menschlichen Gewebes, und da machen Sie zunächst mal keinen Unterschied, sowohl Tumor als auch Normalgewebe, entweder zerstören oder ein weiteres Wachstum verhindern. Beide Dinge sind möglich. Das heißt, bei der Verhinderung des weiteren Wachstums sterben die Zellen nicht sofort ab. Sie werden altern, sie werden normal sterben, aber sie bringen in dieser Zeit keine weiteren Zellen hervor. Das ist beim Tumor sehr, sehr wichtig. Der Tumor lebt davon, dass er während seiner normalen Zeit wesentlich mehr Zellen hervorbringt als das gesunde Gewebe. Wie auch bei der Sonneneinstrahlung gesundes Gewebe nach einer bestimmten Entwicklung, Einwirkungszeit eine Reizung oder entzündliche Reaktion erfährt, so tut das auch das normale Gewebe und der Tumor bei einer Bestrahlung. Diese Reaktion kann aber bei normalem Gewebe sich wieder erholen, wenn nach einer kleinen Dosis ein neuer Tag dazwischen ist. Das ist also ebenfalls wie bei einer Sonnenbestrahlung. Hier ist es eben wichtig, dass die Dosis klein genug ist, dass man die Einzeldosen sehr klein wählt und deswegen die Gesamtbestrahlungsdosis, die man benötigt, um einen Tumor zu vernichten, in sehr, sehr viel kleine Einzelportionen aufteilt. Das bedeutet natürlich für den Patienten, dass er viele Wochen mit uns zu tun hat. Er muss mehrere Wochen zu uns kommen. Das sind bei HNO-Tumoren zum Beispiel 7 Wochen, bei Darmtumoren 5 Wochen. Wo dann jeden Tag von Montag bis Freitag bestrahlt wird. Aber das ist der beste Schutz, den man dem gesunden Gewebe geben kann.
Welche Ziele, Entschuldigung.
Sie hatten noch zur Gesamtdosis gefragt, die normalerweise verabreicht wird. Und da kann man sagen, das richtet sich natürlich sehr nach der Tumorart, nach der Größe, nach dem Begleiterkrankung, nach dem Allgemeinzustand des Patienten. Hier sind sehr unterschiedliche Dosen nötig, aber zwischen 5 und 7 Wochen Bestrahlung ist das Normale.
Mhm. Welche Ziele verfolgt man denn heute mit der Strahlentherapie?
Also wie die internistischen Onkologen und die Chirurgen auch, so wird auch in der Strahlentherapie unterschieden zwischen einer kurativen Therapie, das heißt, ich möchte einen Tumor wirklich heilen, entweder mit einer alleinigen Strahlentherapie oder in Kombination mit den anderen Verfahren, in einer adjuvanten Therapie oder in einer palliativen Therapie. Die adjuvante Therapie ist sogar eine sehr häufige Therapiemethode in der Strahlentherapie. Man muss zum Beispiel denken an Brustkrebs. Da wird die Patientin zunächst operiert, der Tumor wird komplett entfernt. Die Patientin erhält auch eine Chemotherapie, die ebenfalls adjuvant ist, also unterstützend. Und die unterstützende Rolle der Strahlentherapie ist, dass sie über die kommenden 5 Jahre die Möglichkeit oder das Risiko, dass sich ein neuer Tumor am Ort entwickelt, um mehr als 20% senken können. Das heißt, sie behandeln keinen vorhandenen Tumor, aber die Wahrscheinlichkeit und das Risiko, dass an dieser Stelle wieder ein Tumor kommt, wird durch eine solche Nachbehandlung noch einmal deutlich gesenkt und für die Patientin die Voraussetzungen besser geschaffen. Das ist die adjuvante Therapie. Und die palliative Therapie, die bedeutet, ich kann den Tumor nicht mehr heilen. Das gibt es für alle 3 Disziplinen, für die Chirurgen, für die Chemotherapeuten, für die Strahlentherapeuten. Aber ich habe noch eine ganze Reihe Möglichkeiten, den Tumor zu kontrollieren. Ich kann das Wachstum einschränken, bremsen. Ich kann Schmerzen nehmen, Blutungen stillen, die Beweglichkeit des Patienten verbessern, den Knochen stabilisieren. Das umfasst alles dieser Begriff palliative Strahlentherapie.
Jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Arten der Strahlungstherapie, was ja auch ganz wichtig ist, dass man das mal erklärt. Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass man diese ganzen Begriffe sich nicht auf einmal merken kann, aber das werden wir jetzt mal im Einzelnen mal beleuchten. Und zwar, welche unterscheidet man hier und welche Bestrahlungsgeräte kommen dabei zum Einsatz?
Ja, man fängt an mit der externen Strahlentherapie, das heißt also die Behandlung eines Tumors durch die Haut von außen. Das findet heute mit dem Linearbeschleuniger statt und das ist die Therapie, die der Patient am häufigsten zu sehen oder zu spüren bekommt. Das ist unser normaler Ackergaul, unser Pferd, das bei den meisten Tumoren im Rahmen einer Strahlentherapie eingesetzt wird. Diese Therapie ist mittlerweile hoch ausgereift und ist am vielseitigsten anwendbar. Dann gibt es aber daneben eine ganze Reihe von Spezialmethoden. Das sind Methoden, wo man unter computertomografischer, ultraschallgestützter und endoskopischer Kontrolle Sonden in Körperhüllen einlegt, zum Beispiel in die Speiseröhre, in die Bronchien, oder Nadeln direkt in den Tumor sticht, zum Beispiel in die Prostata.
Das sind die sogenannten Seeds.
Das sind die. Mhm. Nein, das gibt es auch als Seeds, also Nadeln, die belassen, radioaktive Quellen, die belassen werden. Mhm. Aber Nadeln, die man sticht und dann, wenn das medizinische Personal draußen ist, durch diese Nadeln oder durch diese Sonden radioaktive Quellen für wenige Minuten einfährt und wieder entfernt unter Videokontrolle. Das ermöglicht es dem Patienten nach der Behandlung ohne Strahlenbelastung sofort wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Bei den Seeds bleiben die Strahlenquellen im Körper über mehrere Monate und wirken dort langsam nach. Das ist die zweite Möglichkeit für die Prostatapatienten. Eine relativ neue Form der Strahlentherapie, die bisher an Universitätskliniken im Wesentlichen propagiert, entwickelt und schließlich dann auch durchgeführt und behandelt wurde, ist die stereotaktische Strahlentherapie und die Radiochirurgie, die über eine sehr, sehr hohe Zielgenauigkeit verfügt. Und letztlich dann noch die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, das ist eine neue Art von Strahlentherapie, die auch mit dem Linearbeschleuniger gemacht wird. Dort ist es möglich, verschiedene Areale des Tumors mit unterschiedlichen Dosen zu belegen.
Herr Dr. Auberger, wir sind stehen geblieben bei einer der modernen Formen der Strahlentherapie, der sogenannten stereotaktischen Strahlentherapie, die ja erst in Traunstein mit Ihrem Einstieg eingeführt wurde. Seit wann sind Sie denn überhaupt Chefarzt der Strahlentherapie in Traunstein und wo war Ihr früherer Wirkungsbereich?
Ich bin jetzt seit einem Jahr, seit Juli 2008 in Traunstein. Ich komme ursprünglich von der Medizinischen Universität Innsbruck, von der Universitätsklinik für Strahlentherapie Radioonkologie und habe mich in dieser Zeit in Österreich speziell mit stereotaktischer Strahlentherapie, aber auch mit den ganzen neuen Methoden der Teilchentherapie befasst.
Ja, und wie gesagt, Sie hatten ja auch vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war Anfang Juli, hier noch ein Symposium in Traunstein abgehalten, was sehr, sehr interessant war. Vielleicht können wir jetzt mal etwas genauer nochmal auf die stereotaktische Strahlentherapie eingehen, was man genau darunter versteht.
Also zunächst muss ich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass uns das gelungen ist, in dieser kurzen Zeit das einzuführen. Wir haben jetzt im Februar die wesentlichen Arbeiten geleistet gehabt und haben dann mit unserem Symposium im Juni dann die Methode komplett eingeführt. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht einige Mitarbeiter von meiner früheren Innsbrucker Betätigungsstelle mir nachgefolgt wären und sich sehr, sehr engagiert dafür eingesetzt haben. Denn das Wichtige an einer stereotaktischen Strahlentherapie ist wegen dieser hohen Präzision eine Lernkurve. Das heißt, man muss nicht nur die Geräte haben, man muss auch damit umgehen können. Man muss es sehr, sehr gut üben, dass alle Handgriffe sitzen wie bei einer schwierigen Operation. Und da hat uns auch sehr geholfen, dass ich noch immer sehr, sehr gute Kontakte mit der Neurochirurgischen Universitätsklinik in Innsbruck habe, die uns auch hier auf diesem Weg begleiten weiterhin, mit denen wir zusammen auch Patienten besprechen, beurteilen, welche Methoden geeignet sind und die uns auch hiermit weiter unterstützen. Das ist eine sehr gute Maßnahme der Qualitätssicherung. Nun, was versteht man unter stereotaktischer Strahlentherapie? Das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Ganz generell kann man sagen, geht es darum, dass mit dieser relativ komplizierten Methode in einer einzigen oder zumindest in wenigen Bestrahlungssitzungen mit sehr, sehr hohen Bestrahlungsdosen ein Tumor vernichtet wird, ohne dass das umgebende Gewebe zusätzlich geschädigt wird. Dabei wird ein einzelner Strahl, der wenige Millimeter hat, der auch größer sein kann, je nach Tumorgröße, mit einer Genauigkeit von einem Millimeter in vielen Bögen immer wieder durch denselben Punkt im Tumor gefahren. Hierdurch entsteht eine sehr, sehr hohe Dosis, die für das Normalgewebe absolut nicht tolerabel wäre. Deswegen muss man eben so ganz genau und präzise sein, aber den Tumor in einem Sitz vernichtet. Man nennt diese Einzeitbestrahlung deswegen auch Radiochirurgie, weil es eigentlich wie eine Operation ohne Messer ist. Bei Hirntumoren, man bestrahlt den Tumor, sodass manchmal nur eine Höhle bestehen bleibt, ohne den Schädel öffnen zu müssen. Problem ist, dass es hierzu ganz intensiver Lagerungen bedarf. Der Patient muss ganz präzise gelagert werden. Es werden für den Patienten Vakuumschalen angeboten. angepasst. Es werden eben ganz eigene Maskensysteme angepasst, dass er wirklich millimetergenau in der Bestrahlungsposition liegt. In wenigen Fällen, wo es dann um sehr, sehr kleine Hirntumoren geht, die ganz genau liegen müssen, ist es sogar möglich, dem Patienten einen Ring mit Knochenschrauben auf den Kopf aufzuschrauben. Wir machen da eine Kurznarkose und ihn damit am Tisch zu fixieren, damit wirklich kein Millimeter Spielraum ist. Und somit lassen sich dann diese hohen Dosen dem Patienten dann verabreichen. Das klingt natürlich alles sehr kriegerisch, wenn so man sich vorstellt, da hat man einen Ring mit Knochenschrauben auf den Kopf aufgesteckt. Auf der anderen Seite müssen Sie die Alternativen sehen, dass so ein Patient eine große Hirnoperation benötigt und dann nach einer Hirnoperation alle Risiken und Nebenwirkungen hat im Gehirn bis zum Schlaganfall und zur Demenz. Das wollen wir eben mit dieser Methode, mit der sehr präzisen Methode ausschließen. Es ist wie eine Schlüssellochtherapie gegenüber einer großen Operation.
Gibt es das denn nur im Kopfbereich oder auch für andere Tumoren, in anderen Organen?
Also in der Regel sind drei Tumorgruppen für die Strahlentherapie in dieser Behandlungsform mit Stereotaxie besonders geeignet. Es handelt sich in der Regel um kleine Tumoren. Das ist ja, macht ja den Sinn, wenn ich viele und größere Tumoren habe, dann ist es ja nötig, das gesunde Gewebe mit zu bestrahlen, weil hier in der Umgebung auch Zellen abgegangen sein könnten. Also es macht einen Sinn bei sehr kleinen Tumoren und bei wenigen Tumoren und Metastasen. Das ist einmal im Gehirn. Hier kann ich dem Gehirn ersparen, eine Behandlung, wie man sie früher gemacht hat, mit einer Ganzschädeltherapie. Das heißt, wir haben das gesamte Gehirn bestrahlt, um alle kleinen Metastasen zu treffen. Wir haben das aber auch bei der Leber und bei der Lunge. Kleine Lungenmetastasen, 2 bis 3, es sollten nicht zu viele sein, können auf diese Weise komplett vernichtet werden. Das ist im Einzelfall natürlich sehr, sehr gut.
Jetzt hatten wir auch schon in der Vergangenheit, ich kann mich sehr gut erinnern, das war vor 2 Jahren, hatten wir noch speziell, was Lunge und vor allen Dingen eben auch, was Leber anbetrifft, eine Sendung speziell mit der Lasertherapie. Wie ist da der Unterschied, wenn man mit Laser arbeitet oder hier mit dieser Strahlen, mit der stereotaktischen Strahlentherapie?
Also gerade bei der Leber gibt es verschiedene Methoden auf Metastasen zuzugehen. Da gibt es vor allem die Radiofrequenzablation. Das ist auch eine Methode von außen. Das ist etwas, was der Radiologe, also der Röntgendiagnostiker unter Computertomographie gesteuerter Therapie macht. Er bringt Sonden, also wirklich, da muss man eine Drahtsonde in die jeweilige Metastase einstechen. Er bringt eine Sonde in den Tumor. Und über diese Radiofrequenzströme wird dann mehr oder minder diese Metastase verkocht. Das ist eine durchaus gleichwertige, gute Methode. Es gibt auch die Lasertherapie, da muss ich natürlich an den Tumor heran. Die Chirurgen machen dann natürlich sehr viel intraoperativ. Sie können sowohl die Thermoablation, also diese Sonden, die dann die Metastase verkochen, als auch die Lasertherapie machen, wenn sie sowieso operiert haben und offen ist und an einige Metastasen chirurgisch nicht herangekommen sind. Der Vorteil der Frequenz ist natürlich, man muss den Körper nicht öffnen. Der Vorteil der Strahlentherapie, also der stereotaktischen Strahlentherapie ist, dass ich überhaupt nichts in den Körper einbringen muss. Ich kann den Patienten von außen bestrahlen, ohne dass ich hier eine Sonde einstechen muss, ohne dass ich das Risiko habe, dass hier die Lunge zusammenfällt.
Jetzt hatten Sie ja anfangs bei den verschiedenen Arten noch, glaube ich, 2 weitere Methoden erwähnt. Einmal war es die Hyperthermie und, glaube ich, intraoperative Strahlentherapie. Es waren noch so 2 Arten, die Sie noch erwähnten.
Ja, die intraoperative Strahlentherapie hat eigentlich eine große Tradition. Man hat sie früher sehr viel bei Rektumkarzinomen angewandt.
Die Rektumkarzinom vielleicht also nochmal zu Deutsch?
Beim Enddarmkrebs. Mhm. Hier haben sich die Methoden aus kombinierten Methoden aus Chemotherapie und Strahlentherapie in Kombination mit einer Operation so gut mittlerweile bewährt und in klinischen Studien so gute Erfolge gezeigt, dass diese Indikation deutlich im Rücklauf ist, also das ist da nicht mehr nötig. Die intraoperative Strahlentherapie, wo wirklich am offenen OP-Situs bestrahlt wird, hat aber eine zunehmende Bedeutung jetzt gewonnen in den letzten Jahren bei Brustkarzinomen, also bei Brustkrebs, Mammakarzinomen, wo man nach einer Operation das Tumorbett direkt bestrahlen kann. nicht alleine, es muss dann eine perkutane, also eine Bestrahlung von außen später folgen, aber einen Teil der Dosis kann man auf diese Art applizieren und muss hier nicht mehr die Haut mit belasten. Hier laufen zurzeit große Studien in Amerika, auch in Europa, und man muss jetzt die Ergebnisse abwarten, wie relevant diese Methode ist. Man spart sich sicher für die Patientin einen Teil der Bestrahlungsdosis von außen.
Dann hatten wir noch die Hyperthermie, glaube ich. Die wollten wir auch noch mal kurz ansprechen.
Die Hyperthermie ist sowohl für den internistischen Onkologen als auch für den Strahlentherapeuten interessant. Man kann die Chemotherapie mit einer Überwärmung, also Hyperthermie heißt ja Überwärmung einer Körperregion, kombinieren. Das geht zum Beispiel in der Ganzkörperhyperthermie, da wird gleich die Substanz, die chemotherapeutisch verabreicht wird, entsprechend erhitzt. Das ist eine sehr aggressive Methode, für den Patienten nicht leicht zu tolerieren, aber mehr Eingang hat letztlich die regionale Hyperthermie gefunden. Regionale Hyperthermie sowohl mit der internistischen Therapie, also mit der Chemotherapie, als auch mit der Strahlentherapie gut kombinierbar. Man muss schauen, dass die Reaktionen nicht zu hoch werden. Die Hyperthermie verstärkt auf jeden Fall auch die Nebenwirkungen der beiden anderen Therapieverfahren und man muss sie sehr gezielt einsetzen. Vielfach wird die Hyperthermie einfach unkontrolliert neben diesen beiden Methoden benutzt. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
Ja, und schon sind wir wieder zurück bei Musik und Medizin und bei mir immer noch zu Gast der Herr Dr. Thomas Auberger und für Sie am Mikrofon Christiane Stute. Ja, Herr Dr. Auberger, weiterhin gibt es auch weitere neue Methoden aus den USA, die nur in 80 Zentren weltweit angeboten werden und in Deutschland nur in Großhadern in München. Die sogenannte Cyberknife-Robotertechnik. Haben Sie auch hier Erfahrungswerte, die Sie uns nennen können?
Auch beim CyberKnife geht es wieder um die stereotaktische Strahlentherapie. Das CyberKnife ist lediglich ein spezieller kleiner Beschleuniger, der auf einem Roboterarm angebracht ist und der wegen seiner hohen Beweglichkeit extra für die stereotaktische Strahlentherapie geeignet ist. Die Bestrahlungszeiten werden dadurch erheblich verkürzt. Angewendet wird er in München in einer Privatpraxis in Großhadern, die nur speziell die stereotaktische Radiotherapie betreibt, mit großer Erfahrung und deshalb von dieser Zeiteinsparung profitiert. Es ist nicht die Strahlentherapie der Universitätsklinik Großhadern, sondern es ist eine private Praxis, also völlig unabhängig. Die beiden Münchner Universitäten, also sowohl die Ludwig-Maximilians-Universität in München als auch die Technische Universität in München, Strahlentherapieabteilung, verwenden den normalen Linearbeschleuniger zur stereotaktischen Radiotherapie, genauso wie wir es auch in Traunstein machen. Dieser Beschleuniger ist natürlich vielseitiger nutzbar eingesetzt, hat aber auch eine spezielle Aufrüstung für stereotaktische Strahlentherapie, ist somit ein Gerät, das vielseitig verwendet werden kann.
Sie erwähnten vorhin nochmal diese intensitätsmodulierte Strahlentherapie, die ist vorhin noch ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erläutern, was damit alles bewirkt werden kann.
Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie ist eigentlich eine Bestrahlung mit dem Linearbeschleuniger, wie man sie bisher schon kannte. Man konnte bis jetzt am Linearbeschleuniger die Dosis verändern, man konnte auch die Form des Bestrahlungsfeldes verändern. Aber was ein Problem war, die Tumoren sind ja nicht eine Masse, die ganz gleich ist. Da gibt es ja Bereiche, die haben eine bessere Sauerstoffversorgung, eine bessere Durchblutung, die sind besser strahlensensibel. Es gibt aber Bereiche, die sind sehr, sehr wenig strahlensensibel und brauchen dadurch deutlich mehr Dosis. Ein schlecht sauerstoffversorgter Tumor braucht die dreifache Menge an Bestrahlungsdosis wie ein gut sauerstoffversorgter. Und hier ist nun zum Beispiel die intensitätsmodulierte Strahlentherapie eine zusätzliche Hilfe. Hier kann innerhalb einer Bestrahlung können unterschiedliche Areale des Tumors unterschiedliche Dosen erhalten. Man kann also nicht nur die Form des Bestrahlungsvolumens, sondern auch die Dosis innerhalb des Tumors ganz unterschiedlich variieren. Kontrolliert wird das dann mit einem CT online. Das heißt, es ist ein Computertomograph in den Beschleuniger hineingebaut, der auch hier während der Bestrahlung die kontrolliert, ob die Bestrahlungen richtig angewandt oder richtig präzise sitzen. Das heißt, er kontrolliert, ob durch Darmbewegungen, Blasenfüllung und Atembewegungen sich die Volumina verändern. Man kann also praktisch auch während der Therapie nochmal nachkorrigieren und diese Anpassung ganz exakt machen. Das alles beinhaltet die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, die wir übrigens dann ab dem nächsten Frühjahr auch machen werden können.
Jetzt hatten wir uns ja gestern in der Vorbereitung noch unterhalten darüber, dass hier ein ungeheurer Zeitaufwand notwendig ist für jeden einzelnen Patienten individuell, so eine Strahlungstherapieplanung überhaupt anzufertigen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wie viel Zeit da überhaupt drauf geht dafür und wie das im Einzelnen vor sich geht.
Ja, das ist natürlich die Problematik. Einen normalen Bestrahlungsplan, so für eine normale Linearbeschleunigertherapie, da stecken in der Regel so 2 bis 3 Stunden Planungszeit drin. Der Arzt muss noch eine gute Stunde die ganzen verschiedenen Organe und Tumoren kontrollieren. Aber dann hat man das ganz schön. Also wir lassen uns immer so 1 bis 2 Tage Zeit von der Bestrahlungsplanung, bis dann der Patient behandelt werden kann. Bei der Stereotaxie kann es sein, also die stereotaktische Strahlentherapie und Radiochirurgie, dass man mehrere Tage an einem solchen Plan sitzt, und die intensitätsmodulierte Strahlentherapie, da dauert ein Plan oft 16, 18, 25 Stunden, bis also mehrere Tage, bis wirklich alles so ist, dass der Patient behandelt werden kann. Teile müssen dann mit dem Computer gerechnet werden, weil der Physiker und der Arzt alleine das gar nicht mehr alles erfassen können, was hier an Daten nötig ist.
Ja, um Gottes Willen, wie viele Menschen arbeiten daran so viele Tage?
Das ist genau das Problem. Diese neuen Methoden bestehen, man möchte sie dem Patienten anbieten. In den Personalstrukturen ist das noch nicht komplett erfasst. Auch die Krankenkassen haben bisher diese Methoden als normale Linearbeschleunigertherapie praktisch eingesetzt, die halt mit entsprechend vielen Bestrahlungsfeldern durchgeführt wird. Aber diese ganzen Besonderheiten, dieser ganze personelle Aufwand, der kann nur mit sehr viel Engagement der Mitarbeiter gemacht werden, und im Prinzip sind die Leute immer zu wenig dafür.
Gutes Stichwort, Krankenkassen. Wer bezahlt denn eigentlich diese ganzen Therapieformen?
Die Therapieformen für die normale Strahlentherapie werden von den Krankenkassen komplett bezahlt. Die intensitätsmodulierte Strahlentherapie und die stereotaktische Strahlentherapie, da gibt es noch Probleme. Die Einzeitstereotaxie, das ist eine Verhandlungsbasis. Hier werden Kliniken ausgesucht, mit denen man extra Verträge abschließt, wo man auch davon ausgeht, dass die das richtig können. Die fraktionierte stereotaktische Therapie wird nicht extra bezahlt, und die intensitätsmodulierte Strahlentherapie ebenfalls nicht. Das läuft als normale Therapie, die wir halt dem Patienten anbieten und normal abrechnen.
Ja, aber um gesundes Gewebe noch besser zu schonen und wenig strahlensensible Tumoren noch wirksamer auch behandeln zu können, kommen ja mittlerweile auch neue Strahlenarten zum Einsatz, also Teilchen anstatt Wellen. Das fand ich auch in der Vorbereitung sehr, sehr interessant. Sogenannte Schwerionen oder Protonen anstatt elektromagnetischer Wellen. Welches ist denn da der Unterschied in der Wirkungsweise?
Alle Teilchen, die Sie angesprochen haben, also Protonen, Schwerionen sind zum Beispiel Kohlenstoffionen, und auch die Neutronen gehören hier dazu. Das sind alles Teile von Atomen. Während es sich beim Beschleuniger um eine elektromagnetische Welle handelt, sind das wirklich Teilchen, die beschleunigt werden müssen und mit denen man dann aber genauso den Tumor bestrahlen kann wie mit elektromagnetischen Wellen. Sie haben dann eine ganz besondere Spezialität. Sollen wir über die noch sprechen?
So langsam.
Ja. Diese Spezialität ist zum Beispiel, dass Sie Ihre Eindringtiefe extrem gut steuern können. Das heißt, Sie können genau sehen, wie weit die in das Gewebe gehen, was jetzt für besonders strahlensensible Regionen besonders wirkungsvoll ist. Hier ist die Protonentherapie sicher nochmal eine zusätzliche Verbesserung.
Ja, und nochmal zurück zu unserem letzten Einstieg für heute bei Musik und Medizin. Wir sind stehen geblieben bei diesen Protonen, bei diesen berühmten Teilchen.
Ja, während die Protonen, ich sagte schon, eine besonders hohe Präzision haben und dadurch also besonders geeignet sind für spezielle Tumoren, zum Beispiel der Schädelbasis und des Auges, wo es sehr genau darauf ankommt, aber in ihrer Wirkung eigentlich gleich der normalen Strahlentherapie sind, haben jetzt die Kohlenstoffionen und die Neutronen zusätzlich auch noch eine höhere Wirkung für bestimmte Zellen. Sie sind also besonders wirksam bei wenig strahlensensiblen Tumoren und bei wieder auftretenden Tumoren. Und hier sind wir sehr, sehr froh, dass wir am Forschungsreaktor der TU München in Garching auch unsere Patienten selbst als einziges Institut in Bayern außer den beiden Münchner Universitäten mit Neutronen auch bestrahlen können.
Jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, was praktisch jeden betrifft, der mit all diesen Strahlentherapien behandelt wird. Mit welchen Nebenwirkungen muss man denn bei der Strahlentherapie auch rechnen?
Nun, wie bei der Operation gibt es auch bei der Strahlentherapie, wenn man so sagen darf, Wunden und Narben. Die Wunden der Strahlentherapie sind eben die akuten Nebenwirkungen, die Narben sind die chronischen Nebenwirkungen. Was ist eine akute Nebenwirkung? Im Prinzip sind es alles Reizungen und Entzündungen der Haut, der Schleimhäute, des Mundes, der Speiseröhre, des Darms. Das sind entzündliche Veränderungen, die nach kurzer Zeit, nachdem die Strahlentherapie verändert ist, wieder weggehen. Schwierig sind die Narben wie bei der Operation, so auch bei der Strahlentherapie, die chronischen Nebenwirkungen, denn die müssen wir intensiv behandeln und da sind wir sehr, sehr froh, dass durch diese Präzisionsmethoden und durch die schonende Behandlung des gesunden Gewebes hier es doch in den letzten Jahren sehr, sehr viel weniger zu chronischen Nebenwirkungen gekommen ist. Wichtig ist aber auch eine sehr intensive Therapie nach der Strahlentherapie, die wir zum Beispiel in unserer Tagesklinik noch über mehrere Wochen nach der Therapie fortführen.
Wie wird jetzt nun letztendlich unter allen Ihnen die Entscheidung gefällt, mit welcher der zuvor genannten Therapiemethoden der betroffene Patient behandelt werden soll, vor allen Dingen hier in unseren Kliniken?
Eine der wesentlichen Errungenschaften in der Krebsbehandlung der letzten 10 Jahre ist die enorme Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen Fachdisziplinen. Sie wissen ja, das war früher eine große Problematik, den Operateur, den Chirurgen mit dem Internisten und dort wieder mit dem Strahlentherapeuten unter einen Hut zu kriegen. Oft hat man gesagt, der Pförtner entscheidet, wie der Patient behandelt wird, weil er ihn zu der oder jener Tür leitet. Das gibt es heute nicht mehr. Ein ganz großer Vorteil unserer Kliniken im Traunsteiner und Berchtesgadener Land ist, dass wir alle regelmäßig zusammengekommen sind und auch immer wieder zusammenkommen. Ich sitze mit Herrn Kern zum Beispiel jede Woche in Bad Reichenhall und aber auch wieder in Traunstein zu den Tumorkonferenzen für die verschiedenen Tumorarten und Gruppen. Da gibt es das Brustzentrum, es gibt das Darmzentrum, da werden also wirklich diese Tumoren speziell besprochen. Da sitzt auch nicht nur der Internist und der Strahlentherapeut und der Operateur, da sitzt auch der Radiologe dabei, der Pathologe und alle diagnostischen Berufe, sodass man hier wirklich einen Patienten besprechen kann.
Jetzt sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche Kontaktmöglichkeiten es gibt, wie man an Sie herankommt und wie der Weg für den Patienten ist.
Nun, der wesentliche Weg geht natürlich über den Hausarzt, der in der Regel als erster einen Tumor diagnostiziert. Das kann aber auch eine Ambulanz in der Klinik sein. Manchmal sind die Selbsthilfegruppen ein wesentlicher Partner für den Patienten, insbesondere natürlich nach einer Therapie. Aber man kann sich jederzeit natürlich auch direkt an uns wenden, an unser Sekretariat, sowohl in der Onkologie als auch in der Strahlentherapie, als auch in der Chirurgie.
Und bezüglich der Nebenwirkungen für heute sei nur so viel gesagt zum Trost für alle, die es betrifft. Bösartige Tumore sind nun mal eine aggressive Erkrankung, die unbehandelt nahezu immer zum Tode führen. Eine Bekämpfung, oft auch eine Heilung, dieser ist zumindest in den letzten Jahren ja schon möglich geworden. Und man darf dabei nicht erwarten, dass lebensbedrohende Erkrankungen allein nur mit Streicheleinheiten wirksam behandelt werden können. Sehen Sie das einfach als Preis für die Chance, vielleicht wieder geheilt werden zu können. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung und ich sage danke für die sehr interessante Runde hier heute Abend und Ihnen natürlich für Ihr Interesse. Wir hören uns schon wieder, wenn Sie mögen, Ende September und bis dahin bleiben Sie mir gesund und munter irgendwie.